Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und was gibt es Schöneres zum Frühlingsanfang, als sich mit der Liebe zu beschäftigen? Auch wenn wettertechnisch in Deutschland Frühlingsgefühle ja nicht so wirklich aufkommen wollen. Egal. Wir fragen heute in eine Stunde Liebe.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
So, bitte für den Ohrwurm. Diese 90er-Jahre-Hymne zitiert auch die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist in ihrem neuen Werk Der Ursprung der Liebe. Da schaut sie, wie Liebe und Beziehungen historisch sich in der westlichen Welt entwickelt haben, was es für Erkenntnisse aus der Soziologie gibt, aus der Psychoanalyse oder eben auch aus der Popkultur. Und dann schauen wir in dieser Sendung noch auf ein anderes Buch, 200 Jahre alt, aus Frankreich. Da hat der Gesellschaftskritiker Charles Fourier erstaunliche, aktuelle Gedanken formuliert in Die Freiheit der Liebe. Geht eindeutig weg vom Modell der monogamen Ehe. Hier ein Ausschnitt.
Was ist ein Liebespaar nach der heutigen Methode? Ein Individuum zu zweit, welches das Glück für sich allein pachten will. Ein solches Paar ist mit einem Mann vergleichbar, der in seinem Keller die besten Weine der Welt lagert, aber sie stets alleine trinkt, ohne je einen Freund, Verwandten oder Nachbarn einzuladen.
Was es mit diesem Gourmet-Zitat von Charles Fourier auf sich hat, klären wir noch in dieser einen Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben diese Frau schon mal in der Sendung gehabt, Liv Strömquist aus Schweden. Politikwissenschaftlerin und Feministin, die eben mithilfe von Comics Fragen zu Sexualität und Liebesbeziehungen nachgeht. Nach Der Ursprung der Welt, das war so eine Kulturgeschichte der Vulva, kommt jetzt ihr Comic Der Ursprung der Liebe raus. Und bevor wir darüber sprechen, zwei Hinweise. Einmal: die Sendung über die weibliche Sexualität Viva la Vulva, das erste Interview, das wir mit Liv bei uns in der Liebe hatten, könnt ihr noch auf der Deutschlandfunk Nova Seite anhören. Zweiter Hinweis: Liv hat mittlerweile ein kleines Baby, ein Junge. Den hört ihr am Anfang unseres Interviews ja sehr lange rumquäken. Ich habe nachgefragt, ihm ging's gut. Er wollte wahrscheinlich nur mitreden. Also lasst euch bitte von diesen kleinen Einwänden nicht ablenken. So viel zu den Hinweisen. Und zuerst wollte ich im Gespräch mit Liv wissen, du hast ja diese Frage, was ist Liebe, die ausgesucht ist ja ein ziemlich komplexes Feld. Worum geht es dir im Comic genau?
I just wanted to investigate the subject of love, and because I think that it's something that me and my friends and everyone, it's almost like the only thing that we have ever been talking about, you know, like, am I in love with this person? Is this person in love with me? What's happening? What do I feel? And this is like about 90% of all the conversations, I think, in our time among people. But I feel that when you look at the literature about these questions, it's very common to have like a self-help book or something like that about love. But I was more interested in, I'm always interested in the society, and I'm like, what is love in our society and how is love constructed in our society today?
Also Liv sagt, dass Liebe im Grunde zwischen ihr und ihren Freunden so eigentlich das Hauptthema ist. 90% der Zeit redet man doch generell auch sehr oft über Liebesbeziehungen. Und wenn sie jetzt in die Literatur blickt, dann hat sie das Gefühl, dass es oft eher Ratgeber gibt. Aber sie ist als Politikwissenschaftlerin interessiert an der Gesellschaft und an der gesellschaftlichen Entwicklung. Und deshalb war es ihr wirklich wichtig, darauf im Comic zu achten. Nächste Frage. Es gibt mehrere Zitate in dem Comic von Liv. Unter anderem wird die US-Schriftstellerin Toni Morrison zitiert. Und dazu passt jetzt auch das Geschrei des Babys. Also die romantische Liebe ist die zerstörerischste Idee in der Geschichte des menschlichen Denkens, sagt die Schriftstellerin. Und ich will von Liv wissen, warum sieht sie dieses Zitat als etwas Zentrales an?
Because I think the dream of romantic love today in our society is specifically, it's more directed to women than towards men. Like if you see clothes for little girls, for example, you always see clothes with hearts on them and messages like I love you and so on, and you don't at all see these messages on clothes for little boys. And in the fairy tale you read about a princess finding a prince and so on, and these narratives are very directed towards women. You can also see in romantic movies, often called girl movies, they are about achieving a relationship, like obtaining the love of a man as the purpose of your life, and that is what it's going to give you the ultimate happiness. And you don't see these messages directed to men at all in the same so much, because like if you see a typical movie for men, sorry, this little baby's making noise.
No worries. Vielleicht ist das Baby auch dabei zu protestieren gegen diese Lage der Frauen. Yeah, maybe I used the time to quickly translate what you just said.
Yeah, do it.
Also Liv sagt zu diesem Zitat von Toni Morrison, zu dieser Frage, wie zerstörerisch romantische Liebe denn ist, dass das vor allen Dingen diese Idee der romantischen Liebe an Frauen gerichtet ist. Beispielsweise schon in der Kleidung für kleine Mädchen, wo Herzchen drauf sind und I love you messages. Das sind Narrative, die Mädchen auch vielleicht durch Märchen immer wieder eingetrichtert bekommen, die Suche nach dem Prinzen, durch romantische Filme. Liebe ist ein Konstrukt, was da sich vor allen Dingen an Frauen richtet, sagt Liv. Als ultimatives Glück ist es, den Mann der Träume zu finden. Und diese Botschaft kriegen Männer so nicht, findet sie. Also bedeutet das, um daran anzusetzen, romantische Liebe ist zerstörerisch, speziell für Frauen, ist das, was du sagst, oder?
The core message of romantic love is a few things. For example, you should give up everything for love. Love is the most important thing in life. Suffering for love is not something bad. It's something that is beautiful, and it's like something that is... So all these messages, I think, when they are heavily directed towards women, women can find themselves in destructive relationships that they maybe should leave. But if they are very obsessed or raised to believe a lot in romantic ideas, they might, for example, stay longer than necessary in a destructive relationship, and so on. So I think this is the message of this Toni Morrison quote, and also the idea that another person, a man, is someone that is going to make you happy, permanently happy, like the end station of happiness. Like after that, there will only be happiness. And this is, of course, a dream that is very difficult to live in real life. So that's one, I think, the critique against romantic love.
Liv sagt, da gibt es bestimmte Narrative, die sich an Frauen richten. Gib alles auf für den Mann. Liebe ist das Wichtigste. Leiden für Liebe ist gut. Und solche Narrative führen zu destruktiven Beziehungen. Und was die Rolle von Männern angeht, sobald man mit einem Mann zusammen sei, sei das dann vielleicht sogar so eine Art Endstadium des Glücks. Und Liv selber sieht das kritisch, bezeichnet das Ganze als einen Traum, der dann natürlich schwer zu erreichen ist. Liv Strömquist zu Gast in Eine Stunde Liebe. Wir sprechen gleich weiter über ihr Buch, das titelmäßig so unglaublich gut zu uns passt. Der Ursprung der Liebe. Freitagabend, Zeit für ein bisschen Poesie in Deutschlandfunk Nova. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Hier, Erich Fried und so, ne? Und über die Liebe sprechen wir heute. Über einen Comic zu Liebesbeziehungen und wie sie entstehen. Die Schwedin Liv Strömquist hat verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Zeichnungen einfließen lassen. Auch aus der Psychoanalyse, bezogen auf die früheste Kindheit. Dazu will ich von Liv wissen. Offenbar werden sexistische Beziehungsmodelle da einem schon in der Kindheit eingetrichtert. Wie siehst du das in Zusammenhang mit der ganzen MeToo-Debatte um sexualisierte Gewalt? Ist Sexismus dann quasi anerzogen?
Yeah, of course. I think it's that we have very strong, maybe stronger than we understand, these gendered stereotypes of what is an okay way to act when you are a man and what is an okay way to act when you are a woman. I mean, if you just try to switch gender in some common situations, I mean, you never hear, for example, that a man is getting a bad reputation because he has slept with a lot of women But a woman in a school, for example, can very easily get a bad reputation if she's sleeping with a lot of guys. So these stereotypes around sex, around love, around relationships are really, really strong. Although we want to think that no, we don't have them and so on, but we do. And I think this is also very, very obvious in the Me Too debate that we have a stereotype of a man who has a lot of much more space to act sexually aggressive ways and taking what he wants and so on. If you compare to the space that women have to do this, it's very narrow and it's very small.
Mm-hmm. Liv sagt, dass ganz klar Gender-Stereotype noch bestimmt sind. Es ist ganz klar definiert, was ist okay, wenn man es als Mann macht, was ist okay, wenn man es als Frau macht. Und was muss man sich allein nur anschauen, wenn man zum Beispiel überlegt, wenn Männer oder Frauen sehr viele Sexualpartner haben, so ein Begriff wie Schlampe gibt es für Männer ja nicht. Einen schlechten Ruf hat eine Frau dann viel eher. Da gibt es ganz klare Stereotype, obwohl wir eigentlich moderner sein wollen und anders sein wollen, hat die MeToo-Debatte schon gezeigt, dass Männer für sexuell aggressives Handeln viel mehr Raum haben als Frauen. Also Liv, du beschäftigst dich ja auch mit der historischen Entwicklung der Beziehungsmodelle in westlichen Gesellschaften. Wenn man sich das 19. Jahrhundert anguckt, da gab es dann eine große gesellschaftliche Veränderung. Die Ehe wurde danach eher auf dem freien Markt individuell verhandelt und das ganze Konzept Liebesheirat ist ganz neu. Was bedeutete das eigentlich fürs sexuelle Eigentumsrecht, von dem du im Comic sprichst?
There was a very big cultural change about 100 years ago. Before that, marriages were always arranged by relatives or some wise old woman in the village and so on. The parents came to an agreement. This is also how it's played out in a lot of other parts of the world. But now, since 100 years, we have this free market of love where we all believe that we should find our partners ourselves. And this is a very, very big cultural change. There is a sociologist called Randall Collins who has written about this, and he believes that the act of finding yourself a partner on this free market, that act itself is creating feelings, like feelings of love, because you are constantly in different states of mind, like you are in despair or you wonder if this person is also interested in you, and it's like an emotional roller coaster. And it's also this this roller coaster that creates a lot of really, really strong emotions. So it also creates the feelings of love. And he means that the core of what we call being together or being a couple is the sexual ownership. Even if you're not married, when you are in a couple, like the main thing, like if we say that we are together with another person, what that means is that we have sexual ownership over that person's body. But that's not something that has always looked the same or been understood in the same way, because they're in different cultures and in different historical epochs, this has been arranged in different ways. So the point is that it's nothing natural that it really has to be in this way. It's something that is culturally constructed, how we understand. For example, like in our culture now, we are getting really upset if someone is sleeping with another person within the relationship. But we don't get upset at all if we find out that the person that we are with have been sleeping with someone else in the past. But in other cultures, for example, like you would get equally upset if you found out that the person that you're married to had been sleeping to someone else, with someone else before you got together, because you have like the virginity culture, and it would create the same feelings of that you get extremely hurt and you feel betrayed and all of this. So these feelings of pain and betrayal, they are also a product of the culture you live in. Like, when do you feel these feelings? It's something that is created within the culture. Yeah, that doesn't mean that the feelings are not true or something like that. It's just like the feelings are arranged in a certain way because of the culture.
Mm-hmm. Also vor 100 Jahren gab es eine große kulturelle Veränderung dadurch, dass die arrangierte Ehe weggefallen ist und man jetzt die Liebe auf dem freien Markt verhandelt hat. Und Liv zitiert da einen Soziologen in ihrem Comic, Randall Collins, der erklärt im Grunde, dass darüber die Suche nach einem Partner dieses Gefühl der Liebe dann kreiert hat, also diese Suche auf dem freien Markt. Und das Ganze entwickelt sich dann zu so einer Achterbahnfahrt, gefühlsmäßig, emotional. Und auch das Zusammensein, die Beziehung beinhaltet dann, seitdem es so eine Umstellung gibt, dass das sexuelle Eigentumsrecht dazu kommt, sei es jetzt in der Ehe oder in einer Langzeitbeziehung, dass man im Grunde sagt, man besitzt den Körper des anderen, wenn man mit ihm zusammen ist. Und das war nicht immer so und es ist auch nicht unbedingt natürlich, sagt Liv. Mit dem ganzen Beziehungskonzept geht dann auch einher, dass man eine bestimmte Wut hat. Das ist so ein Konstrukt in den Beziehungen, das wird einem im Grunde erklärt, wenn jemand untreu wird, dann kommt eine Wut, eine Eifersucht dazu. In unserer westlichen Welt ist es aber oft so, wenn man aber weiß, dass der Partner vor der Beziehung Sex hatte schon mal, dann hat man diese Wut nicht. Das ist halt so anerzogen in unserer Gesellschaft. Das ist in anderen Gesellschaftsformen anders. Da würde ein früherer Sexualpartner genauso Anlass für Wut sein. Und diese Gefühle, sagt Liv, die sind berechtigt, dass man Schmerz fühlt. Nichtsdestotrotz sollten wir uns vielleicht bewusst machen, dass sie im Rahmen von bestimmten Spielregeln stattfinden, die wir jetzt heute so haben. Und die Spielregeln sahen früher nicht immer so aus. Da ist auch einmal im Grunde im Comic dann davon die Rede, dass erst durch die Liebesheirat, die wir ja erst seit kurzem im Grunde haben, die Einstellung zu Sex auch immer prüder geworden ist. Ich will von Liv wissen, warum.
Actually, when the love marriage is entering about 100 years ago, the situation for women were that they could not, in a lot of countries, they could not inherit, for example, they couldn't get a higher education about like 130 years ago or something when this started. I mean, they had no economic means at all. So marriage was for them very much an economic thing. Like, you got married to get provided economically by a man because it wasn't allowed for you to make your own money. So for females, this was the situation. But for males, I mean, why should they only sleep with one person? They had no reason for that. I mean, they could, for them, because they had all the money, for them it would be better to just like sleep with different women every day and not care about providing anyone and so on. So according to Randall Collins, this idea that you should never sleep with someone on the first date, you should not sleep with someone before marriage, this was a rational cultural idea that came from the women because they wanted to protect the only thing that they could trade with in this love market. The only thing that they could trade was their own body and their sex. So for them, it was very good to not put out, to not sleep with someone, to say, I will not sleep with you until you agree to marry me and therefore provide for me. So, and women who didn't say this, women who were sleeping with men anyway, they were called sluts by other women because these women were destroying this economic power of the female sexuality. That was the female's only thing that they could trade with. So this is the origin of this name calling among women and It's more an economic reasons for this than reasons that have to do with sexuality or what women want or who women want to sleep with and so on.
Es ist ziemlich spannend. Also die Liebesheirat hat die Prüderie hervorgebracht, hat viel damit zu tun, was für eine Stellung Frauen vor 100 Jahren hatten, dass sie eben keinen Zugang zu Bildung hatten und damit auch nicht wirklich dazu zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und nur die Hochzeit war ihr Zugang zu ja, wohlhabend sein. Und für Mann galt natürlich eine andere Regel, weil er hatte das Geld, er konnte schlafen mit Frauen, wie er wollte. Und so ist diese Prüderie in Beziehungen im Grunde, sagt Randall Collins, der Soziologe, durch die Frauen reingekommen. Zum Beispiel die Regel der Jungfräulichkeit, nicht schlafen vor der Ehe mit jemandem oder auch heutzutage beim ersten Date nicht schlafen und so weiter. Das sind alles Taktiken von Frauen, um zu sagen, das einzige Gut, was wir haben, ist der Körper. In der Zeit, wo Frauen nicht arbeiten konnte und kein Geld verdienen konnte. Und den muss man eben hüten. Und wenn Frauen dieses System selber umgehen und eben eine andere Form von Sexualität gelebt haben, dann wurden sie sehr schnell oder werden auch heutzutage schnell als Schlampen abgestempelt. Liv erklärt, das hat eben damit zu tun, weil sie ihren Marktwert dann generell als Frau schlecht machen oder auch dieses System unterwandern, dass Frau eben über ihren Körper Zugang zu Macht, zu Geld erhält. Und es hat nicht mit der weiblichen Sexualität zu tun, dass da vielleicht weniger Verlangen wäre, sondern eben darum, dass das eher der Körper eher so ein Einsatz auf dem Markt geworden ist. Danke soweit erstmal an Liv. Wir hören sie am Ende der Sendung nochmal kurz. Jetzt geht es um einen Mann, der seiner Zeit offenbar weit voraus war. Ein Franzose, den in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand kennt. Charles Fourier. Der Mann war Gesellschaftskritiker und er hatte eine Vision. Die beschreibt er im Buch »Die Freiheit der Liebe«, verfasst vor 200 Jahren. Und jetzt ist eine Neuauflage auf Deutsch erschienen. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Robin Schäfer hat dieses Buch für uns gelesen. Robin, bevor wir zum Buch kommen, erstmal zum Autor. Was war Fourier für ein Typ?
Eigentlich war Fourier keiner, von dem man Revolutionen erwarten würde. Zeitgenossen beschreiben ihn als Einzelgänger. Er soll nie gelacht haben, aber er hatte es auch wirklich nicht leicht. Sein Vater ist gestorben, als er ein Kind war. Er wollte für den Staat malochen, aber er war kein Adliger, deswegen wurde daraus nichts. Und dann wurde er Kaufmann. Er schlug sich als reisender Verkäufer, als Händler und Makler durch. Das Vermögen seines Vaters hat er dann schnell verloren und mit den Frauen, da lief es auch nicht.
Okay.
Umso erstaunlicher, er glaubte an die Leidenschaft und er glaubte an eine bessere Welt.
Okay, wie kam er dann da drauf?
Er war überzeugt davon, dass die Welt ein besserer Ort sein könnte. Als er lebte, tobte in seinem Land die Französische Revolution, aber die ging ihm persönlich nicht weit genug. Für ihn war Freiheit nicht in erster Linie politisch. Er wollte Freiheit für die Leidenschaft. Sein Feindbild Nummer eins deshalb die Ehe.
Warum kommt man angesichts des häuslichen Krieges in allen Klassen nicht zu der Erkenntnis, dass der Ehestand nicht die Bestimmung des Menschen ist?
Kurz gefasst, Ehe ist Mist, denkt er. Das wird dann auch an einer anderen Stelle klar.
Was ist ein Liebespaar nach der heutigen Methode? Ein Individuum zu zweit, welches das Glück für sich allein pachten will. Ein solches Paar ist mit einem Mann vergleichbar, der in seinem Keller die besten Weine der Welt lagert, aber sie stets alleine trinkt, ohne je einen Freund, Verwandten oder Nachbarn einzuladen.
Um in diesem Bild zu bleiben, wenn die Frau dann überhaupt verköstigt werden will, warum nicht? Da geht's also klar gegen Monogamie.
Ja, weil die Ehe ist seiner Meinung nach eine Institution, die die Frau unterdrückt. Die Frauen werden vor allem nach ihrer Schönheit und nach ihren Kochkünsten beurteilt und das hat ihn wirklich sauer gemacht. Er ist sich sicher, die Menschen machen einen Riesenfehler.
Da man nicht mal ahnt, dass die Frau dazu bestimmt sein könnte, schon im zarten Alter in der Industrie, in Kunst und Wissenschaft, wie auch in den sozialen Tugenden zu glänzen, weiß man nichts Besseres zu tun, als sie auf das Ehejoch eines Unbekannten vorzubereiten, der sie erhandeln wird.
Feindbild Nummer zwei ist also das damalige Bild der Frau.
Ich muss noch mal betonen, dass Charles Fourier vor 200 Jahren das Ganze so geschrieben hat. Das ist schon spannend.
Ja, und er setzt sogar ja noch einen drauf. Die Stellung der Frau sagt für ihn mehr über die Gesellschaft aus als alles andere.
Allgemein lässt sich die These aufstellen, der soziale Fortschritt vollzieht sich entsprechend den Fortschritten in der Befreiung der Frau. Und der Verfall der Gesellschaftsordnung vollzieht sich entsprechend der Abnahme der Freiheit der Frau.
Besonders mit seinem Frauenbild ist er einfach seiner Zeit voraus, finde ich. Und er wäre es ja auch heute noch. Im zweiten Teil des Buches entwirft er dann eine Utopie einer perfekten Welt. Er nennt sie die Harmonie. Und dort gibt es in allen Einrichtungen einen Frauenanteil von 50%. Und klar, Ehen gibt es eigentlich kaum noch und Zwangsehen, die sind komplett abgeschafft.
Okay, und in diesem Szenario, wie ist dann das Zusammenleben da dann organisiert?
Ja, man kann sich fast denken, es gibt Polygamie und Männer und Frauen, die dürfen jederzeit ihre sexuelle Orientierung wechseln. Mit ehemaligen Geliebten ist man weiter befreundet und weil jeder immer alles darf, gibt es in der Harmonie auch keine Eifersucht. Und Unbeständigkeit, das ist kein Laster mehr. In der Harmonie kommt es zu Überfluss, weil die Armut durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das gibt's auch noch, besiegt ist. Überall warten Vergnügungen auf einen, so denkt zumindest Fourier. Zum Schluss des Buches kommt er zu seinem persönlichen Höhepunkt der Genüsse, der Orgie. Sie sei ein Aufflug der freien Liebe.
Okay, für manche klingt das wahrscheinlich schon ziemlich paradiesisch. Wie kommt es denn zu diesen Orgien?
Die sind tatsächlich staatlich organisiert und dauern bis zu 14 Tage. Abends gibt es da immer dann köstliches Essen. Orgien, das sagt Fourier, sind Teil unserer Natur. Er schreibt, in der Harmonie ergeben sich glänzende Orgien, die reizvolle Illusionen, kostbare und dazu dauerhafte Erinnerungen bieten. Für ihn sind Triebe nichts, was der Mensch unterdrücken muss. Oder wie es im Vorwort von Margarete Stokowski so schön heißt, das Göttliche und das Geile sind für Fourier zwei Seiten einer Medaille.
Und Robin, was meinst du, ist das Ganze auch heute noch lesenswert?
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es einfach krass ist, dass viele Dinge, die Fourier fordert, immer noch nicht erfüllt sind. Wie zum Beispiel die Frauenquote, von der er spricht. Aber das ist nicht das Einzige. Er billigt Frauen zum Beispiel auch Abtreibungen zu. Deshalb, ja, es gibt auf jeden Fall gute Gründe, das Buch zu lesen. Manchmal hakt Fourier aber auch völlig aus und geht viel zu weit. Auch bei sexuellen Leidenschaften sollte es Grenzen geben, finde ich, wenn das Verlangen zum Beispiel nicht beidseitig ist. Und da würde man ihm heute widersprechen, bestimmt aber auch vor 200 Jahren.
Sagt Robin Schäfer über die Ideen des Franzosen Charles Fourier. Ein sehr früher, überfrüher Feminist und Vordenker von freien Beziehungen. Sein Buch Die Freiheit der Liebe ist jetzt wieder aufgelegt worden im Verlag Nautilus. 160 Seiten, liest sich eigentlich ganz schnell, gibt es zu haben für 26 Euro. Freitagabend, Zeit für eine Stunde Liebe in Deutschlandfunk Nova. Und die neigt sich dem Ende zu. Noch eine Frage an die schwedische Comiczeichnerin und Feministin Liv Strömquist, die im neuesten Werk dem Ursprung der Liebe nachgegangen ist. Nach all den Studien und Forschungen, Liv, die du für deinen Comic über die Liebe so gelesen hast, würdest du sagen, was sollten wir eigentlich neu verhandeln? Was in einer Beziehung erlaubt ist, was nicht? Sollten wir vielleicht auch über das Ende der Monogamie nachdenken? Wie siehst du das?
Everyone is always talking about this, like we should discuss this in the society, or we should discuss that, or we need to talk more about this, or we need to talk more about that. I don't know if the solution is really talking about everything and so on. Maybe we just need to try and feel more, like what we genuinely feel. I don't know. For me, it was really interesting to just read all this and learn all this. But I don't know if it's really helpful. I probably should be saying this because it's my own book, but I don't know if it's helping to know a lot of things about love, because when love strikes, I think we are all completely helpless. I mean, it doesn't help with your intellectual thoughts about different things, because when you are struck by love, I think that that you have to act in a certain way that this emotion is dictating. And that's just like a condition of life. It's also something quite beautiful, I think. Like you have to surrender to this this power that is often stronger than your own willpower. And it will not help you from heartbreak, for example. You should not be so afraid of heartbreak, or you should not be so afraid of feelings and try to intellectualize everything and talk about everything. Just like, I think it's better to just try and live and not be so afraid of the feelings, and just enjoy feelings. Even the feeling of heartbreak, enjoy this pain, because it's also something that is helping you evolve, I think, as a human.
Also Liv sagt, wir reden eigentlich sehr oft über Dinge, sehr viel, und die Frage ist, ob das überhaupt die Lösung ist, so viel alles zu zerreden, sondern man sollte vielleicht mehr fühlen. Und sehr lustig ist, dass sie im Grunde das Ganze gelesen hat und sehr spannend fand, es zu verstehen, aber sie ist sich selbst nicht sicher, naja, ob ihr Buch jetzt so hilfreich ist oder nicht. Dieses Wissen ist auf jeden Fall spannend zu lesen, das kann ich jetzt als Leserin sagen. Und was auch spannend ist, ist die Frage, oder klar, weil sobald man sich verliebt und diesen Zustand erreicht, dann ist man eigentlich komplett hilflos und man ist in Emotionen und in Gefühlen. Und diese ganze Theorie, die man da im Buch liest, bringt einem dann gar nichts. Und da plädiert Liv eigentlich, dafür lebe und auch selbst wenn du Herzschmerz hast, dann durchlebt das halt auch. Wobei ich beim Lesen des Buches schon das Gefühl hatte, da wird gegen Ende eher angedeutet auch, ob wir nicht über das Ende der Monogamie nachdenken sollten oder dieses strikten Beziehungsmodells, was wir so haben, weil es eben etwas ist, was auch recht frisch ist, erst 100 Jahre alt und was auch da ja neu definiert wurde. Und die Frage ist, ob man sowas neu verhandeln kann oder anders verhandeln kann in der Beziehung, wenn man das möchte. Damit geht eine Stunde Liebe zu Ende. Über den Ursprung der Liebe hat Liv Strömquist einen Comic geschrieben. Den könnt ihr, wenn ihr wollt, im Avant Verlag bekommen für 20 Euro. Oder ihr schreibt mir eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de, vielleicht mit einer schönen Liebesgeschichte oder ein kleiner Liebesbrief, würde ich mich auch freuen. Oder irgendwas rund um Liebe. Seid kreativ. Die kreativsten 3 E-Mails werden mit einem Comic belohnt. Das war's in einer Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.